Guten Morgen, ihr Lieben. Mein Name ist Jessica und ich darf heute zu euch predigen. Als ich 11 war, bekam ich ein Pferd. Tja, da staunst du, Schatz, ne? So sollte eigentlich die Überschrift sein zu der Erinnerung, die ich jetzt mit euch teilen werde. Leider ist die das nicht. Aber trotzdem, ich war 11, das ist richtig. Und ich hatte einen Onkel mit einem tollen Bauernhof. Wir wohnten im gleichen Dorf. Der Bauernhof war wirklich oder ist immer noch sehr, sehr schön. Und damals hat er sich überlegt, ich würde gerne Ferien auf dem Bauernhof anbieten. Und er war bei meinen Eltern mit meiner Tante und sie saßen so zusammen und haben geredet. Und er hat erzählt, oh, er hat sich überlegt, ein Pferd, das wäre doch irgendwie eine Touristenattraktion und so. Und wenn du Urlaub auf dem Bauernhof machst, dann brauchst du ein paar Tiere und ja, 1000 Hühner sind es halt nicht. Also insofern vielleicht ein Pferd genau das Richtige. Und als ich das Wort Pferd gehört habe, ging so, boah, Pferd. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich liebte Pferde. Wirklich, ich habe nur Pferdebücher gelesen. Ich konnte die Anatomie des Pferdes auswendig. Ich habe von Pferden geredet, ich habe von Pferden geträumt. Ich habe Reitstunden genommen. Man wusste immer, was man mir schenken konnte. Zu Ostern Reitstunden, zum Geburtstag Reitstunden, zu Weihnachten Reitstunden und einen Hufkratzer. Ich war selig. Ich liebte Pferde. Ich war ein Mädchen. Also, mein Onkel beugte sich also zu mir rüber und sagte, sag mal, wenn ich ein Pferd hätte, würdest du dich um das Pferd kümmern? Ja, klar. Ja, ich gehe auch nicht mehr in die Schule. Ich werde mich nur noch um dieses Pferd kümmern. Das ist gar kein Problem. Ich mache alles abgemacht. Ich werde mich um das Pferd kümmern. Und am nächsten Tag bin ich in die Schule gegangen. Und ich habe jedem erzählt, ich bekomme ein Pferd, ich bekomme ein Pferd. Yay, ich bekomme ein Pferd. Ich musste das jedem erzählen, weil ich das so toll fand. Und weil ich es so toll fand und weil ich mir auch noch dachte, wer weiß, vielleicht hat das Pferd ja einen Namen, den ich nicht so toll finde, habe ich mir gedacht, ich frage mal meinen Französischlehrer, was denn nur eigentlich Pferd auf Französisch heißt. Vielleicht kann man da ja irgendwie was ableiten. Habe ihm gesagt, hey, ich bekomme ein Pferd und ich frage mich jetzt, wie ich es nennen soll und so. Und vielleicht ist ja Cheval so ein guter Name. Und ja, oh, ich war so happy. Ich war so, so glücklich und so hoffnungsvoll und so erwartungsvoll. Und für mich war so alles klar. Und später war ich so enttäuscht. Es wurde kein Pferd angeschafft. Es wurden Kindertrett-Traktoren angeschafft, die tatsächlich den Zweck für die Feriengäste ungefähr genauso gut erfüllten, weit weniger teuer waren, weniger kompliziert waren und für mich überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Das richtig Blöde war, ich musste zurückrudern. Ich musste allen Leuten, denen ich erzählt habe, dass ich ein Pferd bekomme, erklären, dass ich doch kein Pferd bekomme. Und ich möchte an dieser Stelle eine kleine einen kleinen Hint oder eine kleine Ermahnung, eine kleine Ermutigung, einen kleinen Spruch an all die Lehrer und Erwachsenen und Erzieher an dieser Stelle haben. Leute, wenn euch Kinder das Blaue vom Himmel erzählen, irgendwas, was euch völlig hanebüchen vorkommt, geht davon aus, die glauben das wirklich und habt Gnade mit ihnen. Ich hab's wirklich geglaubt. Und umso blöder war es, dann jedem zu erzählen, oh, okay, ich krieg doch kein Pferd. Fazit. Die Erinnerung, die kann ich leider nicht mit der Überschrift, als ich 11 Jahre war, bekam ich ein Pferd, überschreiben, sondern ich kann sagen, als ich 11 Jahre war, wurde ich mal so richtig enttäuscht. Ich habe damals gelernt, freu dich nicht zu früh. Ne? Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wart erst mal ab. Glaub's erst, wenn du es siehst. Und das Blöde ist, das ist eine Grundhaltung von mir. Das habe ich verinnerlicht. Ich weiß nicht, ob es genau an dem Erlebnis lag, aber es ist Teil der Art und Weise, wie ich an Sachen rangehe. Erinnerst du dich denn an Begebenheiten in deinem Leben, in denen du richtig enttäuscht wurdest? Und frag dich mal, wie haben mich diese Erfahrungen geprägt? Es gibt große Enttäuschungen und es gibt kleine Enttäuschungen. Zum Beispiel, bestimmt kennt es jeder, die Mathearbeit, wo du denkst, es war richtig gut und du sagst allen, oh, ich habe voll das gute Gefühl und dann kriegst du sie raus und dann steht da 4 bis 5 und denkst dir, und der, der sagt, oh, ist so schlecht gelaufen, kommt und sagt 1 bis 2 und ich so, oh. Oder du kennst dieses super Jobangebot, wo man kurz davor war, private Nummern auszutauschen und gemeinsam in Urlaub zu gehen und dann hört man, nee, sie waren doch nicht die richtige Person für die Stelle. Oder seit Wochen weißt du genau, was du zum Geburtstag willst und du streust die Informationen. Du sagst, ja, also das ist der und der Pulli, der sieht so und so aus, den gibt es da und da, der kostet so und so viel, meine Größe ist das und das. Also alles, was man braucht und dann ist dein Geburtstag und es ist irgendwas. Vielleicht, ja, das sind jetzt kleine Sachen. Es gibt auch große Enttäuschungen. Ja, vielleicht ist es die eine, ja, du suchst schon so lange im Internet nach jemandem, der zu dir passt und du denkst, ja, der könnte es sein und dann ist es doch wieder nicht. Kleine, große Enttäuschung, die anfangen uns zu prägen und auf einmal ist sie da. Die Furcht, enttäuscht zu werden. Die Einstellung, lieber nichts wollen, nichts erwarten, langsam machen. Es könnte ja umsonst sein. Wäre schade, wenn man sich umsonst freuen würde, nicht wahr? Ich sag euch, Furcht vor Enttäuschung ist ein Freudenkiller, ist ein Glaubensräuber, ist ein Kraftschwächer und Furcht vor Enttäuschung hemmt deine Beziehung mit Gott. Und ihr merkt, fürchte dich nicht vor Enttäuschung ist heute das Thema. Ich fordere dich auf, lass dich nicht von der Furcht, möglicherweise enttäuscht zu werden, bestimmen. Fürcht dich nicht, auch wenn es passieren kann, dass die Dinge nicht so laufen, wie du es dir wünschst. Dein Gott ist ein guter Gott, der Gutes für dich hat. Ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium gibt es die Geschichte von einem Menschen, dessen Leben von einer ganz großen Enttäuschung geprägt war, nämlich der Priester Zacharias. Und ich nehme euch jetzt da einfach mit in diese Geschichte von Zacharias mit hinein. Also eigentlich hätte das Leben von Zacharias super laufen müssen. Es hat gigantisch gut angefangen. Er wurde in die Familie von Priestern hineingeboren. Als es dann so langsam zum Thema Ehe kam, heiratete er Elisabeth, ebenfalls aus einer Priesterfamilie. Eine goldene Zukunft lag vor den beiden. Das war der Jackpot. Allein durch den Umstand, dass beide aus Priesterfamilien waren, war sicher, dass ihre Kinder, also ihre Söhne, Priester werden würden. Das heißt, die Zukunft der Kinder war schon safe, bevor die überhaupt geboren waren. Ihr lieben Eltern, wer von uns wünscht sich das nicht, dass man jetzt schon sagen könnte, was aus dem Kind mal wird? Da stand alles fest. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie damals bei der Hochzeit, so alle waren lustig, ein bisschen viel Wein getrunken und so weiter, schon bereits Lieder gesungen wurden auf, oh, was wird man mit euren Kindern und unsere zukünftigen Priester und voll cool und so. Und wahrscheinlich haben die schon überlegt, dein Sohn heiratet meine Tochter und Ja, das war alles schon, das stand alles schon fest. Für Zacharias galt, Voraussetzungen, check, super, beste Voraussetzung. Und später lesen wir, Lukas schreibt über Zacharias und Elisabeth, sie waren alle beide gerecht und fromm vor Gott. Wer von euch würde sich trauen, von sich selbst zu sagen, dass man von ihm aufschreiben könnte, gerecht und fromm vor Gott? Sie lebten ein vorbildliches Leben. Zacharias und Elisabeth machten alles richtig. Also, eigene Leistungen, check, alles richtig. Und trotzdem, Elisabeth wurde nicht schwanger. Erstes Jahr, kein Kind. Zweites Jahr, kein Kind. Fünftes Jahr, immer noch kein Kind. 10 Jahre, kein Kind. Und damals war das nicht nur einfach, na gut, okay, dann halt nicht Krabbelgruppe, sondern Wenn du keine Kinder hattest, war das ein Zeichen dafür, dass Gott dich verworfen hat. Also Zusammenfassung, Voraussetzung, super, eigene Leistung, super, Ergebnis, katastrophal. Hey, und wir können oder wir lernen von Zacharias und Elisabeth und dieser Geschichte. Du wirst Enttäuschung erleben, selbst wenn du alles richtig machst. Das ist sehr wahrscheinlich, auf die eine oder andere Art und Weise. Und unser Leben und auch das Leben als Christ ist nicht mit einem Getränkeautomaten vergleichbar, wo du nur oben das Richtige reinschmeißen musst und unten kommt das richtige Ergebnis raus. So einfach ist es leider nicht. Und die Bibel enthält viele Geschichten von Unrecht, von schweren Situationen, von Menschen, die Enttäuschung erlebt haben. Ich möchte euch erinnern an David oder an Hiob, an Jeremia, an Hesekiel, an Paulus. Gerecht und fromm und trotzdem in schwierigen Situationen. Jesus nachzufolgen garantiert nicht, niemals enttäuscht zu werden. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Gott ist auch da mit dir. Vielleicht hast du kurze oder lange Phasen in deinem Leben, in denen du echt das Gefühl hast, dass nichts gut wird. Vielleicht kommt es sogar immer schlimmer oder du findest es zumindest so. Du machst und du tust und das Ergebnis bleibt doof. Und ich möchte dir heute zusagen, egal wie du dich fühlst, Gott ist nicht fern. Gott ist mit dir in jeder einzelnen dieser Situation. Du lebst nicht außerhalb seines Wirkens und er hat dich nicht vergessen. Und er guckt nicht nur auf die anderen, sondern er sieht dich. Und ich fand das Bild von der Perle richtig toll. Gott verspricht gerade dir, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Menschen enttäuschen uns. Umstände enttäuschen uns. Gott enttäuscht uns nicht. Und trotzdem fühlen wir uns manchmal enttäuscht von Gott. Das kennt jeder. Weil es dem anderen besser geht? Weil das, worauf wir so sehr hoffen und was wir denken, dass wir gehört haben, nicht kommt? Weil unser Leben unverhältnismäßig hart ist? Zumindest sehen wir das so. Kann sein. Es ist definitiv, es kann sein. Weil uns ungerecht widerfährt. Aber ich möchte dir trotzdem zusagen, oder was hast du sagen? Ich möchte trotzdem sagen, Gott enttäuscht nicht. Selbst wenn wir das so sehen in dem Moment. Gott ist gut. Und er hat gute Pläne. Aber Gott stellt sich nicht immer hinter unsere Pläne und nickt ab, was wir uns wünschen. Sondern er hat seine Pläne. Und er hat seine Zeiten. Lass dir von Enttäuschungen nicht den Glauben an Gottes Güte rauben. Gott hatte mega gute Pläne für Zacharias und Elisabeth. Aber die längste Zeit ihres Lebens haben sie es nicht gesehen. Hätte man sie gefragt, hätten sie bestimmt nicht gesagt, oh ja, Gott hat voll super Pläne mit mir. Und wenn sie es gesagt hätten, dann eher in dem Tonfall. Jahrelang, jahrzehntelang, diente Zacharias treu als Priester. Und er trug Spott und Schmähung und Besserwisserei des ganzen Umfelds. Ein Priester, der von Gott verworfen wurde. Was ist das denn? Und vielleicht fragte Zacharias selbst, Gott, wo bist du? Was soll das? Was soll ich tun? Was mache ich falsch? Warum ich? Warum passiert das mir? Vielleicht hat er sogar gesagt, ich liebe dich, aber du mich scheinst nicht. Und vielleicht hätte auch Zacharias sich selbst nicht als fromm und gerecht bezeichnet, sondern vielleicht hätte er gesagt, ich muss was falsch machen. Irgendwas muss ich falsch machen. Wahrscheinlich hat er selbst geglaubt, dass er verworfen wurde von Gott. Vielleicht auch nicht, aber irgendwie glaube ich, dass er sehr verzweifelt war. Und ich glaube nicht, dass er glaubte, dass Gott gute Pläne für ihn hat. Jetzt frage ich dich, denk doch mal an deine Zukunft. Nächstes Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre. Glaubst du, dass Gott gute Pläne für dich hat? Und wie denkst du über dich selbst? Denkst du von dir, dass du das geliebte Kind Gottes bist? Aus Gnade von Gott ausgesucht? Oder siehst du dich als einen Fehler an? Und was denkst du? Was denkt Gott über dich? Blickt er auf dich? Voller Liebe, voller Güte. Oder glaubst du selbst, dass Gott sagt, ein Missgeschick? Wir haben so viele Annahmen manchmal. Prüf dich. Und ich sag dir, Gott blickt auf dich voller Liebe und Güte. Es kommt ein Tag im Leben von Zacharias und es ändert sich alles. Ihr müsst euch das so vorstellen. Also es gab 24 Priesterordnungen und außer die erste durften alle anderen immer nur mal für 2 Wochen nach Jerusalem den Tempeldienst machen. Und in einer solchen Ordnung waren 1000 Priester. Okay? Das heißt, 1000 Priester gingen für 2 Wochen nach Jerusalem, machten den Dienst. Und ihr könnt euch vorstellen, es gab einen Haufen Dienste, aber nur sehr wenige, die wirklich toll waren. Und der Dienst schlechthin war das Weihrauchopfer. Das war das Beste, das Tollste, die Erfüllung schlechthin, die einem Priester passieren konnte. Die Dienste wurden mit Los verteilt und das Los fiel auf Zacharias. Ich wette, da war ein Raunen im Raum, wo alle anderen gesagt haben, wer hat die Lose verteilt? Das muss ein Fehler sein. Neu losen. Das kann gar nicht sein. Der doch nicht. Aber doch, das Los fiel auf Zacharias. Und er durfte in das Heiligtum gehen, vor den Vorhang und auf dem Weihrauchaltar dieses Opfer bringen, um danach dann das Volk, das betend vor dem Tempel stand, zu segnen. Und ich stelle mir vor, wie Zacharias da reingeht, wahrscheinlich bebend, ergriffen. Das ist der eine Tag seines Lebens. Und ich kann mir vorstellen, wie das sein Eindruck war, als er da reingegangen ist. Und diese Präsenz Gottes, die Gerüche, diese Heiligkeit wahrgenommen hat, die da ist. Und wie er mit zittrigen Händen seinen Dienst versehen hat. Und dann erscheint ihm ein Engel. Hey, eine Engelserscheinung ist keine Kleinigkeit, das hatten die damals auch nicht immer. Ein Engel erschien Abraham, ein Engel erschien Jakob, ein Engel erschien Gideon, ein Engel erschien Hesekiel, ein Engel erschien Jesaja. Das sind geistliche Schwergewichte. Und seit vielen Jahren steht in unserer Bibel zumindest keine weiteren Engelsaufzeichnungen drin. Und jetzt ein Engel erscheint Zacharias. Ich bin mir sicher, Zacharias ist fertig mit den Nerven. Ich meine, das ist eh schon der Tag, wo er wahrscheinlich nicht mehr so ganz stabil war. Was soll er tun? Er schmeißt sich hin vor Ehrfurcht, vor Angst. Ein Engel. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet wurde erhört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und weiter und weiter und weiter. Ich vermute, Zacharias hat einfach nur gebeten, Herr, schenkt mir einen Sohn. Herr, schenkt mir einen Sohn. Herr, schenkt mir einen klitzekleinen Sohn. Herr, schenkt mir überhaupt irgendeinen Sohn. Herr, der darf auch dumm sein, aber schenkt mir einen Sohn. Bitte schenkt mir einen Sohn, egal wie. Irgendeinen Sohn. Und jetzt kommt der Engel und sagt, du wirst einen Sohn haben und er wird groß sein vor dem Herrn. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Viele werden sich bekehren. Er wird im Geist und Kraft des Elias kommen. Du, lieber Zacharias, wartest auf den Messias. Erstens, ich sag dir, der Messias ist nah. Und das hast du jetzt auch schon vielleicht kapiert, wenn du die ganzen Zeichen kennst. Und zweitens, dein Sohn, der wird ihm den Weg bereiten. Der wird eine wichtige Rolle spielen. Ich wette, das ist viel mehr als alles, was Zacharias je gebeten hat. Davon bin ich überzeugt. Yay, ist cool. Aber Zacharias zweifelt. Er steht da und fragt, wie soll das gehen? Und hier kommt sie. Spätestens die jahrelange Enttäuschung. Jetzt macht sie sich Bahn. Herr, mach doch mal einen Reality-Check. Wir sind ja noch nicht schwanger geworden, als wir jung waren. Dann werden wir jetzt auch nicht mehr schwanger werden. Kennt Zacharias die Stories von Abraham und von Rahel und von Hannah? Ich denke schon. Die kennt er ganz genau. Aber er hat keinen Glauben mehr, dass Gott auch für ihn Gutes tut. Dass Gott für ihn Gutes geplant hat. Dass Gott auch in seinem Leben Wunder tun möchte. Er hat sich da einen Selbstschutz aufgebaut. Und dann ist es halt so. Hast du Glauben für Gottes Güte für dich? Für dich? Dein Leben? Deine Umstände? Wir lernen aus dieser Geschichte, Unglauben ist kein Kavaliersdelikt. Da steht ein Engel und Zacharias kommt über sein begrenztes Gedankenfeld nicht hinaus. Und hat völlig vergessen, wer Gott ist. Und er sieht nur Begrenzung, 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 Begrenzung. Nicht möglich, nicht möglich, nicht möglich. Und der Engel straft Zacharias und straft seinen Unglauben. Und er sagt, und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Wisst ihr, was ich an der Sache unheimlich toll finde? Gott sagt nicht, okay, du zweifelst, dann halt nicht. Das ist die Art und Weise, wie ich immer glaube, dass Gott unterwegs ist. Dass wenn ich nicht alles richtig mache, Gott sagt, dann nicht, ja, suche ich mir einen anderen. Selber schuld. Ja, Zacharias bekommt diese Strafe. Vielleicht war es auch ganz gut, dass er nicht reden konnte. Wahrscheinlich hätte er das alles zerredet und hätte sich nur vorstellen können, wie soll das funktionieren. Aber das Tolle ist, Gott verheißt ihm diesen Sohn und Gott schenkt ihm diesen Sohn, auch wenn er ungläubig ist. Und Gott ist gut. Und Gott ist auch zu dir gut. Und auch in deinem Leben sagt Gott nicht, hey, ich hatte so viel Tolles mit dir vor, aber dann halt nicht. Sondern er ist an dir dran. Ich möchte dich jetzt fragen, trotz allem, wo in deinem Leben, denk mal verschiedene Bereiche durch, fürchtest du dich vor Enttäuschung? Noch schlimmer, wo in deinem Leben lähmt dich die Furcht vor Enttäuschung? Wo in deinem Leben hindert dich die Furcht von Enttäuschung daran, Gott zu glauben? Freude zu haben, voranzugehen, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott zu danken. In welchen Bereichen glaubst du, dass Gott für alle anderen alles tun kann, aber dich vergessen hat? Und ich möchte dich auffordern, lass dir von Enttäuschungen nicht den Glauben an Gottes Güte rauben. Vertrau Gott. Denn Gott hat einen guten Plan für dich. Für dich. Für dein Leben. Vielleicht gibt Gott dir nicht genau das, was du möchtest. Vielleicht gibt Gott dir nicht genau das, um was du bittest. Ganz sicher hat aber Gott Gutes für dich geplant. Gute Dinge passieren auch in deinem Leben. Glaube, Gott ist gut. Sehe doch den Segen in deinem Leben, der auch da ist, auch in schweren Zeiten. Sehe, dass du nicht allein bist, dass Gott mit dir ist. Und erwarte, dass Gott Gutes für dich geplant hat. In ein bisschen mehr als 2 Wochen werden wir Weihnachten feiern. Der größte Liebesbeweis Gottes. Jesus kam auf diese Welt als Baby, als Mensch, lebte 30 Jahre hier mit uns, starb am Kreuz, blieb nicht tot, ist auferstanden. Und er hat alles gegeben und diesen Weg gemacht, damit du Kind Gottes sein kannst. Aus Liebe. Der, der alles kann, alles weiß und die Liebe ist, hat einen Weg gemacht für dich. Sollte der nicht auch gute Pläne für dich haben? Du bist geliebt von Gott. Du bist kein Fehler. Glaube ihm. Hey, nimm Jesus für dich an. Nimm das an, was er das für dich getan hat. Du musst nur für dich entscheiden. Ja, Jesus, ich nehme dein Kreuzestod für mich an, dass du mir ein Geschenk gemacht hast, dass ich ewiges Leben haben darf, dass ich Kind Gottes sein darf. Ich will nicht auf meine Gerechtigkeit beharren. Ich will mich dir unterordnen und ich will deine Gerechtigkeit anziehen. Und ich will dein Kind sein. Und ich will dich als mein Gott haben. Ergreif das Geschenk. So, ungefähr 1 Jahr bevor Jesus geboren wurde, wurde also Elisabeth tatsächlich schwanger. Und Zacharias war tatsächlich stumm. Bis zur Beschneidung von dem kleinen Sohn, der den Namen Johannes bekam. Und das, ich finde es so cool. Als Zacharias wieder reden konnte, hat Gott ihm eine Prophetie gegeben, die Lukas niedergeschrieben hat. Was für ein toller Gott, der Zacharias durch Zacharias diese Prophetie gibt. Und diese geniale Prophetie ist für Johannes und ist über Jesus und sie ist für dich und sie ist für mich. Sie steht in Lukas 1, 67 bis 79. Und ich habe einen Satz herausgenommen. Und den möchte ich dir jetzt zusagen. Gott vergibt dir und mir, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu dir und zu mir. Der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird dich und mich auf den Weg des Friedens führen. Hey, Gott ist gut und er hat gute Pläne für dich und mich. Ich lade dich jetzt ein. Schau weg von deinen Enttäuschungen und schau hin zu Gott, der gut ist und der dich liebt. Neulich habe ich von Suse und bei Judith ein Gedicht entdeckt und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Das Gedicht ist von Iris Macke, vielleicht kennt der eine oder andere von euch das. Und vielleicht haben dich Enttäuschungen dazu geführt, dass du auf dein Leben blickst, wie die Person in diesem Gedicht auf den Advent blickt. Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben. Nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Und jetzt wechselt die Sichtweise. Das ist eine Art und Weise, wie wir aus Enttäuschung auf Dinge gucken können. Sehe die Güte. Du musst das Gedicht anders herumlesen. Wechsel deinen Blick. Guck nicht auf Enttäuschung. Guck auf den Gott, der gut ist und der seinen Sohn für dich gegeben hat. Der dich unendlich liebt. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten.